Save the Date. Deal Sourcing 2024. Am 10. September im Dorint Hotel in Oberursel bei Frankfurt. Das wichtigste Netzwerkevent der Corporate Finance Community. Seid dabei und trefft über 800 spannende Köpfe aus M&A, Finanzierung und Restrukturierung. Mehr Infos und Anmeldung unter www.dealsourcing.de. What's up, Corporate Finance? Der Podcast für die deutsche Corporate Finance Community mit spannenden Gästen aus der Banking-, Berater- und Finanzinvestor-Szene. Heute begrüßt euch Michael Hetzstück.
Anpfiff zu einer neuen Runde What's up Corporate Finance, und das sage ich nicht aus Spaß, denn bei uns geht es heute um Private Equity, um Sport und um Druck. Ich bin Michael Hetzstück und ich begrüße euch zu dieser besonderen Folge unseres kleinen Podcasts. Wir haben ja regelmäßig Private Equity Manager bei uns zu Gast, mit denen sprechen wir meistens über Deals und über den Markt. Mein heutiger Gast arbeitet auch für einen Private Equity Fund, aber in der speziellen Rolle als Operating Partner mit der Aufgabe, den Managementteams der Portfoliounternehmen ein wertvoller Sparringspartner zu sein. Er hat aber auch eine Vergangenheit. Er war über 10 Jahre lang Berater bei McKinsey, knapp 4 Jahre CEO eines produzierenden mittelständischen Unternehmens und in seiner Freizeit über 20 Jahre lang Fußballschiedsrichter. Nicht im Profibereich, aber auf doch recht ordentlichem Amateurniveau. Was mir gefällt, er hat in derselben Liga gepfiffen, in der ich früher auch zeitweise gespielt habe. Damals war immer der Schiri der Boss, aber heute hier im Podcast bin ich der Boss. Ich hoffe, dass mein Gast damit leben kann. Herzlich willkommen, Marc Bielitzer.
Hallo Michael, herzlichen Dank für die Einladung.
Marc, du bist jetzt seit 2,5 Jahren als Director für die DPE Deutsche Private Equity tätig. Wissen deine Kollegen eigentlich von deiner sportlichen Vergangenheit?
Teilweise. Es kommt immer wieder dann zur Sprache, wenn natürlich große fußballerische Ereignisse anstehen, so wie jetzt die EM, dann kommt das immer wieder hoch. Aber ich glaube, die große Masse weiß es tatsächlich nicht.
Dann wird es höchste Zeit, das mal zu ändern. Wir zwei haben uns heute eine besondere Agenda vorgenommen und ich glaube, dass das echt interessant werden wird für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Du wirst uns verraten, wie ihr im Team der DPE Entscheidungen trefft und Konflikte austragt und auch wie du und der Deal-Captain gegenüber den euch zugeteilten Managementteams agiert. Weil es da natürlich viel um informelle Kommunikation und Überzeugungskraft geht, aber auch um schwierige Entscheidungen unter hohem Zeitdruck, spiegeln wir das Ganze dann an deinen Erfahrungen als Schiedsrichter. Habe ich unseren Matchplan passend zusammengefasst?
Klingt super, machen wir genau so.
Dann legen wir los. Also Marc, ich würde gerne mal mit einer persönlichen Frage beginnen. Hat dir dein Hobby Schiedsrichterei beim Verfolgen deiner beruflichen Karriere eigentlich eher geschadet oder genutzt?
Das hat mir auf jeden Fall brutal geholfen. Ja, die Erfahrungen als Schiedsrichter haben mich extrem geprägt. Wenn man, wie ich als damals 16-Jähriger allein auf dem Platz steht, schwierige Entscheidungen treffen muss, sich behaupten muss gegenüber Spielern, die teilweise mehr als doppelt so alt sind wie man selbst. Wenn man Verantwortung trägt, dass das Spiel fair und regelkonform abläuft, dabei auch teils harscher und unsachlicher Kritik ausgesetzt ist, dann ist das im positivsten Sinne extrem persönlichkeitsbildend. Ich habe aus der Zeit viele wertvolle Erfahrungen mitgenommen, die mir heute helfen. Und auch in Bewerbungsgesprächen gab es immer mal wieder gute Anknüpfungspunkte zu den Anforderungen an einen Schiedsrichter. Ich denke da zum Beispiel an 2018, da war ich nach 12 Jahren in der Unternehmensberatung bereit für den nächsten Schritt und hatte mich beworben als Geschäftsführer eines PE-geführten Mittelständlers. Und da war es ein großes Thema im Interviewprozess, ob ich als Ex-Berater überhaupt in der Lage bin, Entscheidungen zu treffen. Als Berater entscheidet man ja überspitzt gesagt nie etwas. Man sammelt Informationen, bereitet sie auf, entwickelt Handlungsoptionen, aber man entscheidet nicht. Und als Schiedsrichter hingegen trifft man im Mittel circa 200 Einzelentscheidungen pro Spiel. Ja, Foulspiel, Abseits, Handspiel und so weiter. Und ich konnte dann die Sorgen meines Interviewpartners damals mit einigen Anekdoten aus meiner aktiven Schiedsrichterzeit wirkungsvoll entkräften.
Schön zu wissen. Was sind denn die wichtigsten Dinge, die ein guter Schiedsrichter drauf haben muss?
Grundvoraussetzung für einen Schiedsrichter sind sicherlich körperliche Fitness. Ein guter Schiedsrichter legt im Spiel zwischen 10 und 12 Kilometer zurück. Regelkenntnis natürlich, gewisser Sinn für Fairness und Gerechtigkeit ist auch hilfreich. Das sind immer so die Basics. Aber um ein wirklich guter Schiedsrichter zu werden, muss man noch einiges mehr mitbringen beziehungsweise sich im Laufe der Zeit aneignen. Man muss Entscheidungen unter Zeitdruck und teils mit unvollständigen Informationen treffen können. Man muss lernen, mit Fehlern und Kritik umzugehen und dabei mentale Stärke oder Resilienz aufzubauen. Man muss aber auch letztlich lernen, empathisch zu führen. Das beinhaltet da wiederum Fähigkeiten wie ein umsichtiger Umgang mit Autorität, Menschenkenntnis und auch Kommunikationsstärke.
Das führt uns ziemlich genau zu deinem jetzigen Job, denn Entscheidungsfreudigkeit, Fehlermanagement, mentale Stärke, das sind ja alles wichtige Dinge, die man auch als Private Equity Manager mitbringen muss, oder?
Absolut, ja. Also ich glaube, das Anforderungsprofil ist schon recht ähnlich, erstaunlicherweise. Also es gibt auch im Private Equity Bereich ein fachliches Skillset, das man mitbringen muss. Das wäre sozusagen das Pendant zur Regelkenntnis beim Schiedsrichter. Aber wie du sagst, also die übrigen Punkte, Entscheidungsstärke und so weiter und insbesondere auch Umgang mit Fehlern und Rückschlägen ist aus meiner Sicht ebenso wichtig in der PE wie im Bundesliga-Stadion.
Durch wie viel Energie und Entscheidungsdruck ist denn deine Arbeit im DPE-Team geprägt? Ich kann mir vorstellen, wenn jetzt kein Deal ansteht, so viele Entscheidungen müsst ihr ja nicht treffen. Das machen ja eigentlich die Management-Teams vor Ort.
Absolut, genau. Das ist tatsächlich so. Bei uns sind die operativen Geschäftsführer, die täglichen Entscheidungen treffen. Wir sind, wie du es anfangs gesagt hast, auch eher die Sparringspartner und die Coaches. Nichtsdestotrotz, wenn es nicht gut läuft, ist der Druck natürlich insgesamt hoch, weil man will das Bestmögliche rausholen und da stehen alle gleichermaßen unter Druck.
Ihr steht ja auf andere Weise unter Druck als Investmentmanager. Ihr müsst die Performance bringen im Fund. Und das ist natürlich sehr gut messbar und wahrscheinlich wird jeder bei euch intern auch ein bisschen daran gemessen, wie die eigenen Portfolio-Companies performen. Jetzt kann man da natürlich ein bisschen Glück haben, ein bisschen Pech haben. Ja, es ist eben auch die Frage, auch zu welchem Preis wurde es gekauft, wo du jetzt nicht unbedingt drinsteckst. Ist das eine Form von ungerechtem Druck, dass du auch ein Stück weit an den 2-3 Deals gemessen wirst, die du begleitest, oder findest du das völlig fair und okay?
Das würde ich nicht sagen. Also ich glaube, am Ende des Tages gibt es sicherlich Situationen, die einfacher sind als andere. Aber ich sehe das durchaus sportlich. Ne? Also wenn irgendwo eine Situation schwieriger ist und man mehr tun muss, um zum Erfolg zu kommen, fühlt sich das am Ende auch nochmal besser an, wenn man dann tatsächlich erfolgreich ist. Von daher würde ich nicht sagen, dass mir die eine Situation lieber ist als die andere.
Erklär uns doch mal euer organisatorisches Setup, jetzt speziell bei der DPE. Wer kümmert sich denn um ein Portfoliounternehmen? Welche Rolle spielst du dabei? Und wer sind eigentlich die obersten Entscheider, die bei euch die Weichen im PI-Unternehmen stellen?
Ja, da muss ich etwas weiter ausholen. Ich glaube, wir müssen 4 Spieler in diesem Gefüge voneinander abgrenzen. Das Investmentkomitee, das Deal-Team, den Beirat des Portfoliounternehmens und letztendlich die Geschäftsführung des Unternehmens. Die oberste Instanz für uns ist natürlich das Investmentkomitee oder auch IC. Das hat mehrere Funktionen. Die primäre Funktion besteht darin, Investitionsoptionen, die von den Deal-Teams vorgestellt werden, zu prüfen und zu genehmigen oder eben abzulehnen. Und diese Entscheidung basiert auf der Einhaltung von Investitionskriterien des Fonds und der Frage, ob der Investment-Case, den das Deal-Team vorgestellt hat, eine attraktive Rendite für die Investoren generieren wird. Dann haben wir das Deal-Team geführt von einem Investmentpartner, dem sogenannten Deal-Captain, der für den Deal verantwortlich ist. Bei DPE steht dem Deal-Captain immer ein Operating-Partner zur Seite, der mit ihm zusammen das Tandem für die Betreuung der jeweiligen Portfoliofirma bildet. Zudem gehören in der Regel noch Juniore-Mitglieder des Investment-Teams zum Deal-Team dazu. Dann haben wir den Beirat, dessen Aufgabe es ist, das Management der Portfoliofirma zu beraten, zu unterstützen, aber auch zu überwachen. Der Beirat besteht bei uns in der Regel aus Mitgliedern des Deal-Teams, aber auch externer Branchenexperten. Und nicht zuletzt dann die Geschäftsführung der Portfoliofirma, die, wie gesagt, die operativen Geschicke der Firma lenkt und die tagtägliche Entscheidung trifft. Um jetzt eine Frage zu beantworten, am Ende geht es ja um Performance Management oder, wie wir bei DPE sagen würden, Portfolio Governance. Wie stellen wir sicher, dass der Investment Case, auf dessen Basis die Investitionsentscheidung durch das IC getroffen wurde, eingehalten oder möglichst sogar übertroffen wird? Nach dem Closing setzt sich das Deal-Team zusammen mit dem Management hin und versucht, den Investment Case mit Leben zu füllen. Was ist die Vision? Wo soll das Unternehmen hin? Wie soll es zum Exit-Zeitpunkt aussehen? Und so entwickelt das Management-Team, begleitet durch das Deal-Team und auch den Beirat, das, was wir strategisches Zielbild nennen. Dann stellt sich als nächstes die Frage, wo ist das Unternehmen heute und wie komme ich eigentlich von da, wo ich heute bin, zu diesem Zielbild? Und aus diesem Delta, aus der Lücke zwischen dem Ist und dem Zielbild, leiten sich dann, ich sag mal, 5 bis 10 strategische Initiativen ab, die das Management-Team in der weiteren Halteperiode dann umsetzt. Um den Fortschritt im Laufe der Haltedauer zu überprüfen, muss man 2 Ebenen angucken. Auf Ebene der Portfoliofirma selbst finden in der Regel 4-mal im Jahr Beiratssitzungen statt, in denen der Beirat die Einhaltung der finanziellen, aber auch der strategischen Ziele überprüft und dem Management-Team gegebenenfalls Anregungen zur Verbesserung gibt. Auf Ebene der DPE finden ebenfalls alle 3 Monate sogenannte Portfolio-Reviews statt. Und in diesen Reviews präsentieren die Deal-Teams den aktuellen Stand der Entwicklung ihrer jeweiligen Firmen und stellen diese dann in einem problemlösungsorientierten Ansatz zur Diskussion.
Sind die Deal-Teams, also du und dein Deal-Captain und die Juniors, sind das feste Teams, die immer zusammen auf dem Deal arbeiten, oder arbeitest du auf verschiedenen Deals mit unterschiedlichen Kollegen zusammen?
Letzteres. Also es wird immer pro Deal neu zusammengestellt, geht ein bisschen um Erfahrung, die man mitbringt, wo kann man am meisten Mehrwert leisten, wie viel Kapazität hat man auch. Also das wird immer wieder neu zusammengestellt.
Was mir als klare Parallele zwischen Private Equity und Fußballplatz im Moment sofort ins Auge sticht, ist der Zeitdruck. Ein Fußballspiel ist auf 90 Minuten verdichtet, am Ende gibt es einen Verlierer und einen Gewinner, ein PE-Investment auf einige wenige Jahre, was bei dieser Fülle an strategischen Initiativen eigentlich ja sehr, sehr wenig ist. Siehst du das auch so, dass es sehr intensiv ist, beides?
Absolut, ja, keine Frage. Ich glaube, da sind die Parallelen tatsächlich da. Als Schiedsrichter muss man auch unter Zeitdruck und auch ganz oft mit unvollständigen Informationen entscheiden. Beispiel Gedränge im Strafraum bei dem Eckstoß, die Sicht ist kurz verdeckt oder es gibt einen schnellen Tempogegenstoß und es kommt zu einem möglichen Foulspiel im Strafraum, bei dem ich vielleicht nicht optimal positioniert bin. Das sind natürlich Situationen, die wahnsinnig viel Druck und Stress auslösen. Und da muss ich mir dann als Schiedsrichter auch zu helfen wissen. Ja, das ist mal ein Beispiel. Bleiben wir mal bei diesem möglichen Foulspiel im Strafraum. Also bei mir geht dann im Kopf so eine Checkliste an. Ja. Ändert der Ball seine Richtung? Wie reagieren die betroffenen Spieler? Wie schaut mich der Spieler an? Wie reagieren die anderen Spieler in der Nähe? Das sind alles Indizien, die ich nutzen kann, um meine Entscheidung zu treffen. Und natürlich nutze ich aber auch das Team als Schiedsrichter. Also man ist ja in der Regel nicht alleine, sondern hat zumindest noch zwei Assistenten dabei, gegebenenfalls einen vierten Offiziellen oder sogar einen Videoassistenten zur Unterstützung. Und die sinnvoll für die Entscheidung zu nutzen, das hilft dann, diese Drucksituation zu meistern.
Das heißt, du konntest praktisch dem Mienenspiel der beteiligten Spieler ablesen, salopp gesagt, ob der Verteidiger Dreck am Stecken hat, ob der den wirklich getroffen hat oder nicht, oder ob der jetzt wirklich erschrocken ist, dass du gepfiffen hast, weil er nichts gemacht hat. Da kannst du Schauspielerei von echter Emotion unterscheiden?
Ja, das geht ja schon sehr stark in Richtung Intuition. Ne? Man entwickelt so ein Gefühl dafür. Zum Beispiel ist es in meiner Erfahrung häufig so, dass der erste Blick eines Spielers nach einer Schwalbe eher zum Schiedsrichter geht und bei einem echten Foul eher nicht. Ja, aber da muss man so ein bisschen sein eigenes Gefühl entwickeln und wie gesagt, unter diesen unvollständigen Informationen, die man zwangsläufig hat, dann die bestmögliche Entscheidung treffen.
Dem begegnest du natürlich auch, hast du angedeutet, in anderer Form in Begleitung der Unternehmen, in die ihr investiert. Jetzt gibt es da ja auch Situationen, die nicht ganz eindeutig sind. Zum Beispiel, soll ich jetzt schon ein Kostensenkungsprogramm einleiten, weil ich mal einen quartalsschwachen Auftragseingang habe, oder lasse ich es noch ein bisschen laufen? Soll ich die Finanzierer vielleicht vorwarnen, weil irgendwo mit den Covenants was eng werden könnte, oder lasse ich es noch mal ein bisschen laufen? Ist die Add-on-Akquisition jetzt die passende oder warte ich lieber noch ein bisschen zu? Sachen, die man sofort entscheiden kann und Sachen, die man noch ein bisschen liegen lassen kann. Wie greifst du da auf dein altes Rüstzeug zurück?
Also vielleicht muss man erstmal auf das Thema Entscheidungsfreudigkeit eingehen. Ja? Das ist eine fundamental wichtige Eigenschaft für einen Schiedsrichter logischerweise. Also nichts ist schlimmer als einen Schiedsrichter, der keine Entscheidung trifft. Und das gilt für Manager letztendlich genauso. Ich erinnere mich doch gut an meine erste Woche damals als Geschäftsführer im Mittelstand. Wir saßen in einem Meeting mit vielleicht einer Handvoll Leuten und es ging um ein Problem, das in der Produktion aufgekommen war. Wir haben gemeinsam überlegt, wie kann man damit umgehen, verschiedene Lösungen entwickelt, ein richtig gutes Meeting, eine schöne Dynamik. Und je länger das Meeting ging, desto mehr ist mir dann aufgefallen, dass die Leute mehr und mehr zu mir gucken. Und da ist mir klar geworden, Mensch, die wollen jetzt eine Entscheidung von mir. Und der Impuls des Ex-Beraters in mir war natürlich zu sagen, das kann ich jetzt noch nicht entscheiden, da fehlen mir noch Informationen. Ja, ich muss erst in Ruhe analysieren, aber da geht Geschwindigkeit verloren. Und ehrlicherweise, wenn man das zu häufig macht oder bei zu banalen Entscheidungen, verliert man da auch ein Stück weit die Glaubwürdigkeit als Vorgesetzter.
Bei Private Equity ist Tempo ja absolut Rumpf. Das heißt, ihr lebt bewusst damit, dass ihr oft Entscheidungen auf imperfekter Grundlage trefft und auch damit lebt, dass ihr auch mal daneben liegt.
Also ich glaube, es gibt wie im Fußball Momente, da muss man das Spiel schnell machen. Und es gibt Momente, da muss man das Tempo gezielt rausnehmen. Ja. Und es gibt ja letztendlich kein Schwarz und Weiß, aber ich will es mal so sagen. Ich würde mal eine Parallele ziehen vielleicht zum Videoassistenten in der Bundesliga. Ja. Der Videoassistent ist letztendlich nur ein Hilfsmittel, um in einer Situation mit unvollständigen Informationen bessere Entscheidungen zu treffen. Ja. Der Videoassistent selbst trifft aber keine Entscheidung, sondern stellt dem Entscheider, also in dem Fall dem Schiedsrichter, ergänzende Informationen zur Verfügung. Die Parallele in unserem Alltag jetzt in der PE wäre für mich zum Beispiel die detaillierte quantitative Analyse eines Sachverhalts oder die Mandatierung eines externen Beraters. Der Berater trifft auch keine Entscheidung, erleichtert aber die Entscheidungsfindung, indem er Informationen aufbereitet und ergänzt. Das klingt erstmal super, kostet aber Zeit. Und deswegen ist es wichtig, dass man den Berater sowie auch den Videoassistenten in der Bundesliga nur bei wirklich spielentscheidenden Szenen nutzt. Sonst wird das Spiel unerträglich langsam. Wenn ich als Schiedsrichter bei jeder strittigen Einwurfentscheidung den VAR konsultiere, dann wird jegliche Spieldynamik zerstört. Das lässt sich so auch auf Unternehmen übertragen. Wenn man jede Entscheidung hinterfragt und in die letzte Tiefe analysiert, dann kommt man nicht vom Fleck. Das heißt, diese Themen sollte der Manager im Portfoliounternehmen mit seiner Erfahrung und seiner Intuition entscheiden. Aber die wirklich spielentscheidenden Szenen, also kaufe ich dieses Add-on, ja oder nein, stelle ich mein Produktportfolio komplett um, die sollten wohl überlegt sein.
Wie wichtig ist Speed bei der Begleitung eines Private Equity Investments? Oder anders gefragt, wenn es so eine Hü-Hot-Entscheidung ist, du kannst es laufen lassen, du kannst aber auch die große Runde machen und so, entscheidest du dich im Zweifel dann eher dazu, es laufen zu lassen und schnell weiterzugehen oder dann doch den VAR zu holen und den Unternehmensberater reinzuholen?
Na gut, letztendlich ist das Reinholen eines Beraters auch etwas, was das Managementteam vor Ort entscheidet. Ich könnte höchstens den Vorschlag machen, dass das vielleicht sinnvoll wäre. Aber Speed ist natürlich wahnsinnig wichtig. Wir reden bei uns von einer durchschnittlichen Haltedauer von 6-7 Jahren. Das klingt erstmal lang, aber wenn man größere Wachstumsinitiativen vorhat, wenn man Add-on-Akquisitionen macht und die integrieren will, geht die Zeit sehr schnell vorbei. Und ich glaube, da kommt so ein bisschen der Vergleich zwischen dem, was wir hier tun und dem Schiedsrichter so ein bisschen an seine Grenzen. Ja, ich würde eigentlich sagen, dass das, was wir als Deal-Team zusammen mit dem Beirat machen, ist eigentlich mit der Rolle eines Trainers eher vergleichbar. Ja, also der Trainer unterstützt die Spieler dabei, die richtige Taktik umzusetzen und er ist dafür verantwortlich, die richtigen Spieler aufzustellen, damit das Spiel gewonnen wird. Und ich glaube, letzteres ist einer der wichtigsten, wenn nicht sogar der wichtigste Wertgenerierungshebel überhaupt. Im Portfolio verwenden wir dafür einen Ansatz, der nennt sich People to Value. Also letztendlich ist es ein strukturierter Abgleich zwischen dem strategischen Zielbild und den Kenntnissen, Fähigkeiten und Erfahrungen der Geschäftsführung. Habe ich dort die richtigen Leute sitzen, um die Firma ans Ziel zu bringen? Manchmal ja, manchmal braucht es intensives Coaching. Aber natürlich hat der Beirat in der Regel auch die Möglichkeit, Geschäftsführer abzuberufen beziehungsweise neue Geschäftsführer einzusetzen. Das ist aber ein scharfes Schwert, dass der Beirat nicht leichtfertig einsetzen sollte. Wenn ich jetzt doch versuche, vielleicht die Parallele zum Schiedsrichter zu ziehen, dann ist es vielleicht die. Ich habe als Schiedsrichter natürlich die gelbe und die rote Karte in der Tasche. Und wenn es sein muss, benutze ich die auch. Aber ich muss behutsam sein, wann und wie oft ich sie einsetze. Wenn ich zu früh mit Karten schmeiße, dann mache ich das Spiel kaputt. Wenn ich eine zu lange Leine lasse, dann verliere ich eventuell die Kontrolle über das Spiel. Und das ist ein ganz schmaler Grat. Und oft werden insbesondere junge Schiedsrichter von erfahrenen Spielern gezielt getestet. Ja, wie weit kann ich gehen? Was lässt der Schiri mir alles durchgehen? Und ich musste als Schiedsrichter, so wie ich in meinem jetzigen Job auch klare Grenzen aufzeigen. Bis hierhin und nicht weiter. Ja. Und da ist es eigentlich wichtiger, dass ich versuche, eine Beziehung aufzubauen. Ja, im Fußball würde man sagen, die Beziehung zu den Schlüsselspielern aufzubauen, empathisch und nahbar zu sein, zu versuchen zu verstehen, wie sie ticken, wie ich ihr Verhalten positiv beeinflussen kann. Und so ähnlich ist es bei den Management-Teams letztendlich auch.
Wer testet denn da in deiner Praxis stärker aus? Das Management-Teams, die Betreuer auf der PI-Ebene oder die PI-Manager, die Management-Teams?
Das kann man so nicht sagen. Am Ende ist es ja ein sehr kollaboratives Arbeiten letztendlich. Wir sind ja alle gleich incentiviert und wollen ja dasselbe. Von daher ist es am Ende gar nicht so konfrontativ, wie es jetzt vielleicht klingt. Aber es gibt sicherlich Situationen, wo man aus unterschiedlichen Blickwinkeln drauf guckt, sei es jetzt also vom Management-Team aus und wir vielleicht von etwas weiter weg. Aber ich finde, das macht die Diskussion auch wertvoll, dass man eben unterschiedliche Sichtweisen hat und dann in der sachlichen Diskussion dann am Ende zu einem Ergebnis kommt, wo man sagt, ja, so machen wir es jetzt.
Wie ist es bei so strittigen Situationen, wie wir es eben besprochen haben, die man schnell wegentscheiden kann, die man aber auch nochmal intensiv prüfen kann? Kann ich mir vorstellen, dass ihr als PI-Manager einen stärkeren Sinn für Tempo habt als ein Management, der sagt, ja, komm, wir machen das jetzt mal und sonst machen wir es halt ein Jahr, beziehungsweise setz mal nochmal an, verlieren wir ein Jahr nicht schlimm, wo bei dir alle Alarmglocken schrillen, wo du sagst, geht nicht, verwässert mein IRA, wo das Management sagt, was ist schon ein Jahr. Trifft es zu, dass ihr da eher auf die Tube drückt und sagt, komm, lass uns da keinen großen Prozess machen? Die Management-Teams versuchen auch gegenüber euch sich eher abzusichern, indem sie sagen, lass doch nochmal einen Berater reinholen oder so, weil die sind ja letztlich die, die Entscheidung vertreten müssen.
Das kann man so pauschal nicht sagen. Das hängt sehr stark von der Situation ab und auch vom Management-Team und deren Erfahrungen. Oft hat man ja in unserem Fall auch ganz unternehmerische Leute da in den Management-Teams sitzen, die die Firmen teilweise selbst gegründet haben und die einen enormen Drang nach vorne haben. Da ist es dann vielleicht unsere Rolle, eher mal so ein bisschen auf die Bremse zu treten und zu sagen, lass uns das vielleicht mal angucken, bevor wir hier zu schnell schießen. Es gibt aber auch den umgekehrten Fall, wo wir eher die Treiber sind und eher Druck machen. Kann man so pauschal nicht sagen.
Ihr habt natürlich einen Vorteil. Ihr habt immer noch den Beirat, mit dem ihr euch kurz schließen könnt, auch vielleicht mal einen Eindruck vom Management spiegeln. Vielleicht auch in Anführungszeichen mal das Management ein bisschen verpfeifen und sagen, ey, ich habe das Gefühl, die machen den Job nicht richtig oder so. Können Sie da mal nachgehen? Umgekehrt ist es ja schwierig. Also ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass ein Management von Portfoliounternehmen bei, keine Ahnung, euer Managing Partner anrufen kann und sagen, der Bielitzer geht mir auf die Nerven oder sowas, ja. Ist es so?
Also habe ich zumindest noch nicht erlebt, dass es jemand gemacht hat. Ich glaube, am Ende ist man ja zusammengebunden und klar kann sich der Beirat letztendlich schneller von einem Manager trennen als umgekehrt. Das ist sicherlich so. Aber am Ende muss das ganze Team ja funktionieren und das geht nicht konfrontativ. Ja. Das geht nur, wenn man zusammen an einen Strang zieht und dafür muss es dann auch alles zusammenpassen.
Ihr habt ja auch ein größeres Investmentteam, was ja, glaube ich, auch nicht schlecht ist, um euch gegenseitig auch so ein bisschen im Blick zu behalten. Du hast ja so diese Gefahr angesprochen des Verpfeifens. Ja, und ich glaube, die Verführung ist ja schon da, bei dir zum Beispiel, dass du mehr eingreifst in den Investment Case, als eigentlich gut ist. Wie funktioniert da das Zusammenspiel mit dem Deal-Captain und vielleicht euren Juniors? Tauscht ihr euch oft aus, dass ihr so Thema Fehlerkultur fragt, was meinst du, sind wir jetzt hier zu schnell, sind wir da zu langsam, sollten wir da näher ran, weiter weg? Findet sowas statt, auch strukturiert?
Ja, absolut. Also ganz klar ist, wer viele Entscheidungen trifft, macht zwangsläufig auch Fehler, ja. Also ein Schiedsrichter trifft im Schnitt um die 200 Entscheidungen pro Spiel und das ist klar, dass das nicht alles richtig sein kann. Ne? Wie du richtig sagst, ich glaube, es ist die Frage, wie man damit umgeht. Ja? Und es ist aus meiner Sicht wahnsinnig wichtig, im Nachgang Fehler aufzuarbeiten und auch Konsequenzen daraus zu ziehen. Ja? Jetzt mal aus der Schiedsrichterei gedacht, dass das Schiedsrichtergespann analysiert nach jedem Spiel ausführlich die wesentlichsten Entscheidungen des Spiels. Ja. Man gibt sich gegenseitig schonungslos Feedback. Was ist gut gelaufen? Was hätte man besser machen können? Das geht durchaus sehr ins Detail, bis hin zum Stellungsspiel in konkreten Situationen. Ja. Dazu fließen dann auch Beobachtungen eines Coaches ein, der in höheren Leistungsklassen dabei ist, meist ein erfahrener Ex-Schiedsrichter. Und klar ist auch, wenn man Feedback bekommt oder Kritik ausgesetzt ist, dann ist das im ersten Moment nicht angenehm. Ne? Unser Selbstwertgefühl wird angegriffen. Aber die Kunst ist es, diese Kritik oder dieses Feedback dann in einen Wachstumsimpuls umzuwandeln. Und wir als DPE bemühen uns da sehr, eine solche positive Fehlerkultur zu pflegen und haben das für uns ein Stück weit auch institutionalisiert. Das heißt, wir hinterfragen uns regelmäßig in sogenannten Lessons Learned Sessions. Das heißt, da bereiten wir Deals nach Exit, aber teils auch innerhalb der Halteperiode immer wieder auf und zwar möglichst sachlich, ohne Schuldzuweisung. Was hat gut funktioniert? Was haben wir unterschätzt? Welche Erkenntnisse können wir daraus für unsere zukünftigen Investitionsentscheidungen ableiten und so weiter? Und da, wie gesagt, das ist sicher manchmal unangenehm, aber am Ende macht es uns besser.
Macht ihr sowas auch mit den Portfolio-Management-Teams?
Mehr und mehr. Da braucht es oft erstmal diese Vertrauensbasis, dass man die aufgebaut hat, bevor man dann wirklich in eine richtige Feedback-Kultur eintaucht. Aber ja, am Ende des Tages ist das Ziel.
Ich muss gestehen, ich habe den Schiedsrichter nie als Partner betrachtet. Ja, es war immer der Henker so ein bisschen. Ja, jetzt ist es ja ein bisschen anders. Ich glaube nicht, dass eure Portfolio-Management-Teams euch als Henker betrachten, sondern tatsächlich als Partner. Ist das nicht eine ganz andere Art von Beziehung als die du vielleicht mit Führungsspielern auf dem Feld gehabt hast früher? Auch weil du keine wirklichen Sanktionsmittel hast gegenüber denen, außer die totale Eskalation?
Ja, ganz klar. Ne? Also wie vorhin schon gesagt, ich glaube, da stößt dieses Bild des Schiedsrichters so ein bisschen an seine Grenzen. Ich würde mich tatsächlich eher als Coach sehen, der eben die Teams dabei unterstützt, ihr bestmögliches Potenzial abzurufen. Also letztendlich ist der Vergleich mit dem Schiedsrichter, der hinkt da ein bisschen.
Aber wie sieht es dann aus, wenn wir wieder zurückkommen, wenn ein Operating Partner namens Marc Bielitzer versucht, das Management-Team zu coachen, zu überzeugen, sagen wir, über die vielleicht nonverbale Kommunikation auch zu agieren? Wie ist das in der Praxis?
Ja, letztendlich über die Beziehung, über Gespräche, da ist, wissen, wie es in der Beratungszeit eigentlich war, auch Überzeugungskraft wahnsinnig wichtig, ne? Dass man über Themen diskutiert, dass man sich versucht, sachlich den Themen zu nähern und nicht mit der Autorität, die ich letztendlich irgendwo habe, spätestens über die Beiratsrolle, dann zu agieren, sondern eigentlich sachlich zu diskutieren und die richtige Lösung zu finden. Ja, und da ist viel Überzeugungsarbeit gefragt.
Inwiefern helfen dir da deine Antennen für die Signale, vielleicht früher als andere zu merken, wenn in der Beziehung irgendwas nicht richtig stimmt, wenn entweder sich ein Schlendrian einschleicht, weil alle happy miteinander sind oder weil Misstrauen entsteht? Hast du das Gefühl, dass du dadurch dein Background feinere Antennen hast als andere?
Feinere weiß ich nicht, aber ich glaube, sie sind nicht schlecht. Ich glaube, ich habe schon ein Gespür für Menschen, wie Situationen sind, wie Emotionen sind. Das hilft sicherlich und da hilft mir sicherlich auch meine Erfahrung von früher, weil kein Spieler ist wie der andere. Man versucht dann gerade diese Rädelsführer, diese Schlüsselspieler, wie vorhin gesagt, so ein bisschen für sich zu gewinnen und zu verstehen, was ist das für einer? Ja, kann ich mit dem reden? Kann ich den für mich gewinnen? In welcher Situation steckt der? Ist der vielleicht auch unter Druck, weil sein Verein unten in der Tabelle steht? Und versuche dann so eben möglichst konstruktiv und kollaborativ mit dem zu arbeiten. Und da ist die gelbe oder die rote Karte ja am Ende nur das letzte Mittel, um da eine Verhaltensänderung zu erzeugen.
Machst du das in der Praxis ab und zu, dass wenn du das Gefühl hast, mit den Videocalls, es geht jetzt gerade nicht so richtig voran, dass du einfach mal dich ins Auto setzt, hinfährst und mal einen Tag vor Ort verbringst, um den Leuten auch in die Augen sehen zu können, um vielleicht auch auf nonverbaler Ebene stärker Einfluss nehmen zu können?
Absolut, das ist unabdingbar. Videokonferenzen sind gut und schön und das hilft sicherlich in vielen Situationen mal schnell Kontakt zu suchen und was zu klären. Aber der Besuch vor Ort ist unabdingbar. Also gerade wenn die Firmen neu sind bei uns im Portfolio, versuche ich relativ viel Zeit vor Ort zu verbringen, um die Firma kennenzulernen, um die Leute kennenzulernen, auch mal ein bisschen tiefer einzutauchen und zu spüren, was das für eine Firma ist. Und dann kann man sich sicherlich wieder ein Stückchen zurückziehen, weil man will den Leuten auch nicht zu sehr auf den Keks gehen, indem man jede Woche vor Ort ist. Aber klar, der persönliche Kontakt und auch mal ein Bierchen zusammen trinken zu gehen, das ist unabdingbar.
Lernst du da auch Leute unterhalb des Managementteams kennen, die Leute, die am Band stehen zum Beispiel vielleicht sogar?
Ja, absolut. Also ich sag mal, wir halten unsere Interaktion eigentlich in erster Linie auf dem C-Level, dass wir dort die meiste Interaktion haben. Aber ich glaube, gerade wenn man eine Firma kennenlernen will, ist es wichtig, auch seine Teammitarbeiter kennenzulernen und ein Gespür dafür zu entwickeln, die letztendlich den Wert treiben und die Firma zu dem machen, was sie ist. Interagiere ich jetzt tagtäglich mit denen? Nein, natürlich nicht. Das sind dann höchstens einzelne Projekte, wo dann Mitarbeiter dann mit reinkommen, mit dazukommen. Aber ich glaube, es ist ganz wichtig, um ein Gespür für die Firma zu entwickeln. Ja.
Da strahlst du natürlich, glaube ich, eine extrem große Autorität aus. Du vertrittst den Gesellschafter, den Eigentümer, du bist der Finanzinvestor aus München. Da kannst du natürlich viel Eindruck schinden, kannst aber natürlich auch versuchen, das Ganze auf eine etwas flachere Hierarchie runterzubekommen. Machst du sowas, dass du, ja, Fraternalisierung ist jetzt vielleicht zu viel gesagt, aber dass du auch versuchst, Kommunikationshürden abzubauen, wie es ein guter Schiedsrichter macht, zwar schon noch zeigen, wer der Boss ist oder wen du repräsentierst, aber auch sagen, du kannst mich ansprechen, ich bin hier kein Diktator.
Absolut, keine Frage. Also ich glaube, man muss sich dessen bewusst sein, dass man gewisse Autorität qua Rolle ausstrahlt. Das ist ganz klar. Und deswegen ist es, glaube ich, auch besonders wichtig, nahbar zu sein und empathisch zu sein und auf die Leute zuzugehen. Das war für mich eigentlich weniger eine Lehre aus der Schiedsrichterei, sondern eher aus meiner Geschäftsführungsrolle im Mittelstand, wo ich in Sachsen, in Nordsachsen, in einem Sägewerk tätig war. Und das ist natürlich auch ein ganz besonderer Schlag Mensch, so der sächsische Sägewerker. Und das wird einem sehr bewusst, dass man dort eine Beziehung aufbauen muss und kann, ohne sich zu sehr anzubiedern. Ich werde nie deren Kumpel sein, ne? Das ist klar, das ist auch gar nicht der Anspruch. Aber eine gute Beziehung mit viel Nähe, die ist schon gefragt.
Das heißt, ich habe eher den Eindruck, du bist für deine Management-Teams wie so eine Art, ja, älterer Mitspieler oder Führungsspieler, der in der Kabine lieber zur Seite nimmt oder auf dem Trainingsplatz und versucht, so ein bisschen in die richtige Richtung zu lenken. Soft Influence, wie man so schön sagt, Soft Power, oder?
Ich glaube, so kann man das sagen. Ja, also wie gesagt, ich finde dieses Coach-Bild eigentlich das Passendere. Ne? Also das ist schon weniger ein von oben herab als eher ein Miteinander, so wie es vielleicht ein jüngerer Trainer mit älteren Spielern sozusagen haben würde. Also das ist, glaube ich, ein ganz gutes Bild.
Nochmal zusammengefasst, was sind so aus deiner Sicht die zwei, drei wichtigsten Faktoren, wenn man eine gute, konstruktive Atmosphäre zwischen Private Equity Fonds und Unternehmenmanagement schaffen will?
In erster Linie, dass man sich ganz klar einig ist darüber, was das Zielbild ist. Ja, wenn man ganz klar zusammen definiert hat, da wollen wir hin, da ist vorne und da zusammen hinläuft, ich glaube, dann kann nicht mehr viel passieren. Wenn es da Unklarheit gibt, dann ist das Ganze von Anfang an zum Scheitern verurteilt. Und dann letztendlich die Stärken im Team zu nutzen. Ja, nicht jeder hat ja dieselben funktionalen Skills und auch nicht dieselben Erfahrungen gemacht. Und das entsprechend zu kalibrieren und zusammenzubringen, dass jeder seinen Beitrag leistet, dass das Ganze dann erfolgreich wird. Ich würde sagen, das sind die entscheidenden Punkte.
Cool. Und das unterscheidet dann tatsächlich nicht ein Private Equity Investment und ein gut geleitetes Fußballspiel. Am Ende sind alle noch 90 Minuten nass geschwitzt, haben Spaß gehabt. Und auch wenn man dann verliert, kann man sich danach noch in die Augen schauen. Ja. Oder wenn man gewinnt, zusammen feiern gehen.
Genau.
Marc, Schiedsrichterfrage an dich. Wie habe ich das Spiel geleitet? Bin ich zu oft ins Abseits gelaufen? Habe ich geholzt?
Super, nee, einwandfrei. Du hast dich für höhere Spielklassen qualifiziert, würde ich sagen.
Danke dir. Das hätte man meinem damaligen Trainer mal sagen. Und da habe ich mir den Außenlinien hoch und runter gejagt, aber leider auf der falschen Seite, nämlich beim Warenlaufen.
Okay. Ja, ja.
Aber gut, das ist lang her. Marc, ich danke dir ganz herzlich für dieses sehr unterhaltsame Gespräch. Wir haben ein paar Parallelen aufgedeckt zwischen Private Equity-Tum und Schiedsrichtertum. Wir haben aber ein paar Unterschiede aufgetan. Aber ich glaube, die Haltung ist entscheidend bei beiden Fällen und die muss gut sein.
Super, vielen, vielen Dank.
Cool. Ich hoffe, euch da draußen hat es auch Spaß gemacht, mal diese etwas andere Art von Private Equity Talk bei WhatsApp Corporate Finance zu erleben. Ich finde, wir haben schöne Einblicke bekommen, wie es in einem Private Equity Fund läuft, speziell bei der DPE, aber ich denke, in anderen Fonds wird es nicht extrem anders sein. Schönes Ding, es hat mir Spaß gemacht und Marc, ich sage ganz herzlichen Dank.
Vielen Dank, hat sehr viel Freude gemacht.
Und das war's für heute. Ich hoffe, das Spiel hat euch gefallen. Marc und ich, wir pfeifen jetzt ab und gehen ein Bierchen zusammen trinken. Auch euch wünschen wir eine gute Zeit da draußen. Geht friedlich miteinander um, wie auf dem Fußballplatz auch. Adieu und bis bald wieder bei WhatsApp Corporate Finance. Euer Michael, heute zusammen mit Marc Bieditzer. Bis bald.
Musik, What's the Angle und What a Wonderful Day von Shane Ivers. www.silvermansound.com